herzlich willkommen nochmal im ersten Monat des Jahres 25. Dieser Januar ist wieder ein Veganuary und vielleicht habt auch ihr Lust, dabei zu sein. Ich finde es zum Jahresstart eine wunderbare Gelegenheit, die Welt der pflanzlich basierten Ernährung mehr zu entdecken und sich darin auch einfach mal auszuprobieren. Mit meinem Werbepartner Koro und dem riesigen Angebot an veganen Produkten macht der Einstieg Spaß und er gelingt easy. Wie wäre es denn zum Beispiel mal mit einer veganen Woche? Im Shop gibt's dafür nicht nur die Zutaten, die ihr braucht, sondern auch eine eigene Rezeptewelt voller cooler Ideen für vegane Gerichte. Mein persönlicher Favorit, vegane Frikadellen mit Nudeln und Champignon-Pfefferrahmsoße. Yummy. Zum Nachtisch dann eine Banane mit Dattel-Cashew-Creme mit Vanille und fürs Immunsystem in kalten Tagen den Bio-Ingwer-Shot. Und wen von euch der große Pistazien-Hype auf Social Media auch gepackt hat, mein Tipp, Pistazienmus oder die Creme, beides mega. Das Online-Sortiment, das ist riesig und ich finde, man verliert sich geradezu drin. Auch ich entdecke hier jeden Monat was Neues und ich bin wirklich dankbar und sehr happy über diese Zusammenarbeit. Vor allem, weil auch ihr was davon habt. Auf www.koro.com gibt es mit dem Rabattcode GETHAPPY, zusammengeschrieben ohne Ausrufezeichen, 5% aufs komplette Sortiment. Ich wünsche euch viel Spaß beim Shoppen und jetzt geht's los.
Get Happy. Bewusster leben, zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.
Und ich sage hallo, ihr lieben Menschen. Schön, dass ihr auch an diesem Freitag mit dabei seid. Wie immer hoffe ich, ihr seid in diesem Moment an einem schönen oder doch zumindest warmen und sicheren Ort. Ich freue mich auf diese Folge sehr, denn ich glaube, nachdem ihr sie angehört habt, werdet auch ihr nicht nur den Wald, sondern vermutlich auch eure Zimmerpflanzen mit ganz anderen Augen betrachten. Denn die Welt, die sich uns eröffnet, wenn wir uns mit dem Leben der Bäume und der Pflanzen beschäftigen, die ist absolut atemberaubend. Der Mann, der uns seit vielen Jahren auf seine unvergleichliche Art und Weise mitnimmt auf diese Reise, hat mit seinem Bestseller Das geheime Leben der Bäume in den letzten 10 Jahren bei Millionen von Menschen auf der ganzen Welt offensichtlich einen Nerv getroffen. Vielleicht einen ganz unbewussten, der uns aber einen wertvollen und unmissverständlichen Hinweis darauf gibt, dass doch irgendetwas gewaltig ins Ungleichgewicht geraten ist. Zwischen uns und der Natur. Mittlerweile ist in seinem Leben viel passiert. Er hat weitere Bücher geschrieben, er hält Vorträge auf der ganzen Welt, er hat eine Waldakademie gegründet und er ist sicherlich einer der wichtigsten Botschafter, wenn es um ein friedvolles Miteinander mit unserer Spezies und mit einer Spezies geht, über die wir noch viel zu wenig wissen und deren Fähigkeiten und Genialität wir maßlos unterschätzen. Ich freue mich sehr. Hallo, lieber Peter Wohlleben.
Hallo, Kathi.
So schön, dass du dir die Zeit für uns nimmst, denn ich möchte mit dir in eine Welt eintauchen, die gleichermaßen gigantisch wie mysteriös ist. Aber nachdem dein absoluter Weltbestseller Das geheime Leben der Bäume im Mai diesen Jahres 10. Geburtstag feiert, meine persönliche Frage zum Einstieg an dich, hätte man dir vor 11 Jahren gesagt, wie sich dein Leben weiterentwickelt, wie hättest du reagiert?
Ich hätte es nicht geglaubt, muss ich ganz ehrlich sagen, wobei ich mehrfach schon so eine Art Bruch hatte im Leben. Also immer dann, wenn es nicht gepasst hat, habe ich Dinge verändert, damit ich meiner Linie treu bleibe. Und das habe ich auch bis heute gemacht. Und das führt halt dazu, dass ich nicht ständig in eingefahrenen Gleisen unterwegs bin. Aber das hätte ich natürlich im Leben nicht für möglich gehalten.
Das heißt, du bist von Natur aus schon mit einer Menge Elastizität und Flexibilität ausgestattet?
Jein, würde ich sagen. Also ich bin schon irgendwo ein Gewohnheitsmensch. Ich bin auch ein Familienmensch. Also das sind ja alles Dinge, die Kontinuität verlangen. Aber ich bin gleichzeitig total neugierig. Also das betrifft zum Beispiel auch Computer. Also ich bin absolut computeraffin. Ne, finde das total cool. Man kann das super schön kombinieren mit Naturliebe, wenn man es nicht übertreibt, logischerweise. Also bin ganz vielseitig aufgestellt und bin eben sehr, sehr neugierig und verwerfe auch Sachen ganz schnell, die mich dann nicht interessieren oder die ich als unbrauchbar herausstellen. Es gibt ja Leute, die kleben dann dran. Also einer aus unserem Bekanntenkreis, der hat mal diesen, finde ich, hässlichen Begriff ins Spiel gebracht, Neulust. Also wo man denkt, so als Negativbegriff, wo ich denke, das ist doch was Schönes, wenn man neugierig ist, offen. Aber er betrachtete das halt als zu sprunghaft und man muss bei einer Sache, die man sich, für die man sich einmal entschieden hat, bleiben. Und da bin ich ein absoluter Gegner davon, wo ich sage, hey, also wenn irgendwas nicht gut ist, wenn etwas mir nicht gut tut oder etwas, was ich mache, anderen Menschen nicht gut tut, dann lasse ich das.
Ist ja fast schon ein schönes Schlusswort. Danke, dass du mein Gast warst. Nee, Quatsch. Wie gesagt, ich möchte gerne einsteigen mit dir in diese unglaubliche Welt. Warst du heute Morgen schon im Wald vor diesem Gespräch?
Das bin ich automatisch immer, weil meine Frau und ich, wir wohnen im Wald. Wir wohnen in einem alten Forsthaus. Da stehen 80 alte Bäume um uns rum und dann dahinter kommt ein Waldschutzgebiet. Also das ist, und ich fahre natürlich mit dem Fahrrad in die Waldakademie. Und die ist hier im Nachbarort. Und insofern bin ich immer draußen, immer an der sehr frischen Luft.
Ich habe in der Ermoderation so ein paar waghalsige Thesen aufgestellt, nämlich, dass wir ein friedvolleres Miteinander mit unserer Spezies Mensch und der Spezies Pflanze oder Baum unbedingt brauchen. Ist die Gattung der Bäume für dich eine eigene Spezies? Ja.
Also da gibt es übrigens 78.000 verschiedene Arten von Bäumen. Und natürlich sind sie völlig anders als wir, aber sie unterliegen denselben Naturgesetzen. Und wir Menschen denken ja immer, für uns hat sich in der Natur etwas Besonderes ausgedacht und alle anderen sind blöde, dumm, vollautomatisch unterwegs und so weiter und so fort. Zum Glück gibt es immer mehr Menschen, die das anders sehen und es entspricht auch der Realität. Dazu vielleicht mal ein kleiner Hinweis. Wenn wir ins Jahr 1880 gehen zu Charles Darwin, der hat ja nun wirklich sehr intensiv geforscht und sein vorletztes Buch war über die Bewegung der Pflanzen und das Pflanzengehirn. Und das hat er auch ausdrücklich so beschrieben und gut erforscht. Moderne Forschung bestätigt das auch sehr schön. Also, dass da richtig viel los ist und dass Pflanzen, so wie es aussieht, sogar ein Bewusstsein haben.
Ich habe neulich ein Interview gesehen mit einem amerikanischen Wissenschaftler und ich habe in der Vorbereitung auf unser Gespräch nochmal danach gesucht, aber ich habe es nicht mehr gefunden, weil es mir bei Social Media irgendwie vom Algorithmus ausgespielt wurde. Und der hat in diesem Interview gesagt, dass man jetzt herausgefunden hat, dass Zimmerpflanzen ihre Besitzer erkennen und zwar Minuten bevor die nach Hause kommen, also die reagieren irgendwie, ich weiß nicht, wie man das misst, das weißt du wahrscheinlich besser, die reagieren in irgendeiner Art und Weise darauf, wenn ihr Besitzer oder ihr Freund oder wie man das auch immer nennen möchte, nach Hause kommt. Hältst du das für möglich?
Nein, das halte ich nicht für möglich, weil Pflanzen sind da auch nicht besser als wir. Ne? Und wir können gleich nochmal zu einem Thema kommen, was das Pflanzen tatsächlich sehen können. Dazu gibt es eine sehr schöne Forschung. Aber dass sie sowas weit im Voraus erkennen, dazu gibt es zumindest keine wissenschaftliche Studie nach konventionellen Methoden. Und das ist immer das, wo ich sage, allein was da rausgefunden wird, ist schon so viel, dass das eigentlich völlig ausreicht. Und das ist auch genau das, was Gesellschaft heutzutage als Fakt anerkennt, ne? Dass man sagt, das ist eine peer-reviewte Studie, das heißt, da haben unabhängige Leute drauf geguckt, ist das Studiendesign in Ordnung, ist das reproduzierbar und so weiter und so fort. Und das ist diese Forschung leider nicht. Das heißt nicht, dass das ausgeschlossen ist, dass es das nicht gibt, aber das ist nach wissenschaftlichen Maßstäben so nicht beweisbar, ne? Und das Problem mit solcher Forschung ist leider, dass die verhindert, dass es Forschungsgelder für Universitäten für solche Bereiche gibt. Denn da werden irre Sachen herausgefunden. Also das kommt letztendlich zum selben Ergebnis. Das kommt ja aus dem Wunsch heraus, ein besseres Miteinander zu haben, Pflanzen, auch Zimmerpflanzen, als eigenständige Lebewesen zu erkennen, mit Bedürfnissen, mit Interaktionen möglicherweise mit uns Menschen. Und dazu gibt es konventionelle Forschung, die wirklich umwerfend ist, ne? Also da bräuchten wir jetzt nicht in diese Bereiche einsteigen.
Also ich habe von dir gelernt, Pflanzen können hören, Pflanzen können sehen und Pflanzen können fühlen.
Ja, also wenn wir mal beim Sehen bleiben, auch das ist schon eine alte Forschung, die geht zurück auf einen Botanikprofessor Gottfried Haberland von 1905. Der hat ein ganzes Buch über die Lichtsinnesorgane der Laubblätter geschrieben und ganz klar geschrieben, dass Pflanzen auch Augen haben, optische Linsen mit Organen, die unseren Augen entsprechen. Alles wirklich gut erforscht. Moderne Forschung sattelt darauf auf. Und gerade aktuell wird eine Studie in Bonn abgeschlossen von der Uni Bonn, die bescheinigt, dass bei einer Pflanze, also muss einen Schritt zurückgehen, wenn man wissen möchte, ob Pflanzen richtig sehen können. Also die haben Linsen, die haben augenähnliche Organe, aber was sehen die? Dazu muss ich erst wissen, was wollen die denn sehen? Und dann kann ich das experimentell abgreifen. Und es gibt eine Pflanze, bei der man das weiß, weil die tarnt sich, indem sie Blätter nachbildet von Pflanzen, auf denen sie wächst. Das ist so eine Schlingpflanze. Die möchte sich vor Pflanzenfressern tarnen, damit die die nicht sehen. Und diesen Pflanzen hat man, also nochmal Uni Bonn und auch wirklich oft genug reproduzierbar dieser Versuch, Fotos von Blättern gezeigt und die baut sie nach den Fotos nach. Also das heißt, das ist der weltweit erste Nachweis, dass Pflanzen richtig scharf sehen. Was natürlich den kleinen Nachteil hat, wenn man im Wald mal hinter einem Baum verschwinden möchte, dann kann man auch vor dem Baum bleiben.
Damn. Oh, wie nett, das ist ja unglaublich. Ja, die Uni Bonn ist da sowieso sehr auch in der Pioniersarbeit tätig, ne? Ich habe auch von dir gelernt, es ist František Baluska von der Uni Bonn zu verdanken. Ich glaube schon 2007 hat er das rausgefunden, dass Pflanzen auch ein Schmerzempfinden haben.
Ja, also das ist was, übrigens, was man dazu vielleicht auch noch sagen muss, wenn dann viele Leute sagen, also das geht mir jetzt aber zu weit, dann liegt das daran, dass so eine Art Wagenburg-Mentalität, dass man sagt, also was kann ich denn überhaupt noch essen? Was bedeutet das für mein Leben? Und deswegen möchte ich nicht, dass das wahr ist. Also da haben wir ganz, ganz häufig so eine Abwehrreaktion bei Dingen, die unser Weltbild ein bisschen ins Wanken bringen. Ich finde das übrigens ein positives Wanken, ne? Weil wenn man das alles weiß, dann weiß man, wir müssen nach intelligentem Leben nicht im Weltall suchen, sondern das können wir hier auch auf der Erde machen. Und wir leben ja auf einem Pflanzenplanet. Also er ist dominiert von Pflanzen. Ohne Pflanzen läuft hier gar nichts. Und die haben wir einfach völlig übersehen und denen nichts zugetraut. Und da kommen wir nochmal zu dem Schmerzempfinden zurück. Das kann man nachweisen über Betäubungsversuche. So bin ich überhaupt auf die Uni Bonn aufmerksam geworden. Ich habe das in der New York Times gelesen, dass sie dort Pflanzen betäuben und gedacht, was machen die da? Das hört sich jetzt aber doch ein bisschen komisch an. Und deshalb machen die halt, weil Pflanzen in bestimmten Situationen auch schmerzlindernde Substanzen ausschütten. Das machen wir Menschen in Stresssituationen, schwerer Unfall zum Beispiel, um nicht bewusstlos zu werden. So, also wenn Pflanzen schmerzlindernde Substanzen ausschütten, dann um einen Schmerz, also oder sagen wir mal, um eine Reaktion zu unterdrücken. Man denkt ja, die haben nur Reflexe, die werden verletzt und dann startet eine Wundheilung, alles voll automatisch, das muss ja nicht wehtun. Aber wenn man schmerzlindernde Substanzen, um sich selbst zu betäuben, ausschüttet, dann deutet das darauf hin, dass es sowas wie ein Bewusstsein gibt und das ist eine Voraussetzung für das Schmerzempfinden. Und wenn wir betäubt werden, wir Menschen, dann hören wir auf, schmerzlindernde Substanzen zu produzieren, ne? Nach einem Unfall zum Beispiel, dann weiß der Körper, ich bin eh bewusstlos, macht keinen Sinn. Und Pflanzen, wenn sie betäubt werden, reagieren genauso. Dann muss man sagen, okay, also das ist ein sehr, sehr starker Hinweis auf ein Schmerzempfinden und damit zeitgleich auf ein Bewusstsein bei Pflanzen. Und das gefällt manchen Leuten nicht so gut.
Es ist so abgefahren, weil ich bis vor ungefähr, ich möchte mal sagen, so 4-5 Jahren und ich habe auch mein Leben lang sehr hart daran gearbeitet, auch sehr viel mehr wieder mit mir in Kontakt zu kommen, mit mir in Verbundenheit zu kommen. Und je mehr ich mit mir in Verbundenheit kam, umso mehr kam ich auch wieder mit der Natur in Verbundenheit und so auf so einer sehr feinstofflichen Ebene. Die ist natürlich nicht wissenschaftlich belegt, aber ich empfinde das so. Und seit ungefähr 4-5 Jahren fahre ich an Christbaumverkaufsständen vorbei und die sehen für mich aus wie Friedhöfe. Und ich frage mich, was zur Hölle machen wir da? Weil so einen Weihnachtsbaum zu fällen, um ihn zu dekorieren und dann in die Tonne zu hauen, tut mir mittlerweile, ich weiß, es geht manchen Menschen zu weit, respektiere ich auch, völlig in Ordnung, aber mir persönlich tut es richtig weh. Kannst du das nachvollziehen?
Ja, das kann ich, und das ist eine sehr schöne Reaktion. Auch da würde ich nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, weil das geht ja auch um das Thema Achtsamkeit, ne? Ja. Wie geht man mit sich selber um? Und so geht man dann eben auch mit Mitgeschöpfen um, egal ob das jetzt menschliche oder tierische oder pflanzliche Mitgeschöpfe sind, ne? Und das finde ich eine sehr, sehr schöne Einstellung, weil es diese künstliche Grenze, wir hier und da die Natur, das ist ja völliger Quatsch. Wir leben mittendrin, ne? Und wir leben alle mit und voneinander. Und sollten uns da gegenseitig ein bisschen mehr Respekt zollen. Und das ist mit den Weihnachtsbäumen ist ein schönes Beispiel. Also ich selber würde das jetzt nicht verurteilen, aber es stimmt schon, wenn man die absägt, der eigentliche Baum sitzt ja unter der Erde. Da sitzt das Pflanzenhirn in den Wurzelspitzen, da spielt die Musik. Das Oberirdische, das ist das Ernährungs- und Fortpflanzungsorgan, was man da abschneidet, und der Baum stirbt dann natürlich anschließend, weil der verhungert. Und ja, wenn man darüber nachdenkt, dann muss man sagen, also so als Wegwerfartikel, das ist schon ein bisschen hart.
Wobei ich auch beobachte, immer mehr Menschen gehen so zu denen, die du dann irgendwie einfach zusammenstecken kannst und jedes Jahr wieder rausholst, oder auch einfach einen Baum im Topf kaufen und dann vielleicht im eigenen Garten anpflanzen, ist ja auch eine Alternative.
Ja, wobei das, also wir zum Beispiel, wir haben zu Hause einen Kunststoffbaum, schon seit etlichen Jahren, das wird ja auch dann, das ist Plastik, ne? Aber ich habe zum Beispiel jetzt gerade ja auch eine Kunststoffjacke an und sagt, ja, das hat viele Nachteile, aber es ist trotzdem ein cooles Material. Wir müssen uns halt mehr um Entsorgung und solche Sachen bemühen. Aber grundsätzlich ist gegen Plastik erstmal nichts zu sagen. Aber wir kommen mal zu dem Baum mit den Ballen zurück. Das war schon mal in den 70er Jahren modern, so 70er, 80er Jahre, und macht jetzt Riesenprobleme. Warum? Weil diese Menschen sehr zugetan den Bäumen, die Bäume anschließend in den Garten gepflanzt haben. Da sind sie auch sehr schön gewachsen. Jetzt sieht man überall diese damals, da sieht man auch so schön, was damals modern war, nämlich Blaufichten. Und die sieht man überall in den Vorgärten jetzt über die Häuser rauswachsen. Und gepflanzte Bäume wurzeln flach. Man weiß das nicht, warum. Aber die haben ein beschädigtes Wurzelsystem, die gehen nicht mehr tief. Flach wurzelnde Fichten neben einem Haus, da kommen sofort Bilder von Stürmen und Sturmwurf fallenden Bäumen ins Bild. Und da muss man sagen, das wird dann wirklich auch gefährlich. Und die werden jetzt mit riesen Kostenaufwand eben runtergestutzt oder ganz gefällt. Also aus einer sehr liebevollen Geste wird halt unbedacht ein Problem für Jahrzehnte später. Und man sieht das, ich habe mittlerweile ein Auge dafür, wenn ich irgendwo durch die Städte fahre oder laufe. Es gibt noch relativ viele ehemalige Weihnachtsbäume dort. Und die Leute denken dann, ich weiß, irgendwann wird der größer und so. Und dann denkt man, aber das hat noch ein paar Jahre Zeit. Aber irgendwann sind die paar Jahre rum. Ne?
Diese liebevoll gemeinte Geste, die zieht sich auch durch deine Arbeit. Ich habe irre viel gelernt von dir über den Wald und was wir aus einem guten Willen heraus wir Menschen vielleicht an den Start bringen, was aber dem Wald gar nicht so wahnsinnig zuträglich ist. Denn Fakt ist, es ist zumindest deine These, mit der du ja auch echt einen Finger in eine Wunde legst. Also kann ich mir vorstellen, es gefällt auch nicht jedem in deiner Branche, dass der Wald uns im Grunde genommen gar nicht braucht. Nicht mal, wenn irgendwas wirklich Verheerendes mit ihm passiert ist, weil die Natur in der Lage ist, sich selber zu korrigieren.
Ja, also das ist zum Beispiel etwas, was die konventionelle Forstwissenschaft, die ich ja kritisiere, sagt mit ihrer Spitze des obersten Waldberaters, da kann man auch mal einen Namen nennen, weil es ein politisches Amt ist, Professor Bauhus aus Freiburg, der sagt, die Selbstheilungskräfte der Natur sind ein evidenzfreies Narrativ. Das heißt, die Natur kann sich selber gar nicht heilen. Und würde ich auch sagen, Natur ist ein Prozess, das geht immer. Die Frage ist halt nur, wie. Und Wald gibt es seit 380 Millionen Jahren, Menschen seit 300.000 Jahren, Forstwirtschaft seit 300 Jahren. Und jetzt meinen Leute, die aus der Holznutzungsbranche ja letztendlich kommen oder dieser zumindest zugeordnet werden, der Wald kann das ohne Motorsäge nicht mehr. Das wäre so ähnlich, als wenn man sagen würde, Schweine können ohne Metzgerei nicht mehr leben. Das ist ja völliger Quatsch. Ne? Das ist das Schöne. Wald kann es selber. Wir haben hier an der Waldakademie ein kleines Kirschbäumchen. Ich weiß nicht, ob du diesen Fall mal gehört hast von einem kleinen Gleisbert. Das ist total süß. Und zwar ist das ich gucke ja immer, weil ich bin ja sehr optimistischer Mensch. Ich glaube, wir kriegen als Menschheit die Kurve. Wir sind gerade dabei, ne? Und wir jammern noch ein bisschen zu viel, ne? Ja, also das ist, Leute, das Leben ist Veränderung. Ja, es wird Dinge geben, die vielleicht auch nicht gut laufen, aber es gibt viele Dinge, die laufen gut. Und was zum Beispiel gut läuft, ist, wenn man mal genau hinguckt, unsere heimischen Bäume, die können das. Und dazu gucke ich immer auf Worst-Case-Standorte. Das ist zum Beispiel Hauptbahnhof einer großen Stadt im ICE-Gleis, wo wachsen da heimische Waldbäume. Und das findet man in jedem Bahnhof. Also da, wo die Halle aufhört, wo natürlich ein bisschen Regen auch ab und zu hinkommt. Da gucke ich, weil da sollen ja keine Bäume wachsen. Da wurde ja auch bis vor kurzem noch Glyphosat gesprüht und alle Viertelstunde ein ICE drüber. Und so ein Fall war in Hamburg, Gleis 14, Abschnitt A bis B. Da habe ich immer gewartet auf die Züge nach Köln oder mache das auch immer noch. Wenn ich mal in Hamburg bin und da habe ich über Jahre ein kleines Kirschbäumchen beobachtet. Da hat wahrscheinlich irgendjemand mal unter der oder die da lang gereist ist, Kirsche gegessen, den Kern ausgespuckt, was auch immer. Auf jeden Fall wuchs ein kleines Kirschbäumchen und das habe ich mal in irgendeiner Talkshow erzählt und dann hat sich die Deutsche Bahn bei uns gemeldet und hat gesagt, könnt ihr ausgraben, könnt ihr retten, der muss sowieso da weg, okay. Und dann haben wir das mit Riesentamtam da, Gleis wurde gesperrt in Hamburg, da ausgebuddelt. Und mit in die Waldakademie hier haben wir uns in die Eifel gebracht. Und da ist der dieses Jahr, also der war jetzt über 4 Jahre nur 20 Zentimeter hoch, dieses Jahr so ungefähr 1 Meter gewachsen. Also jetzt, das ist jetzt etwas über ein Jahr her. Irre gewachsen, für mich ein super Symbol der Hoffnung, weil wenn man im Hamburger Hauptbahnhof wachsen kann, dann geht das selbstverständlich auch noch draußen im Wald. Und das wird ja gerade aus der Branche immer abgestritten. Unsere heimischen Wälder, die können das nicht mehr und wir müssen neue Baumarten einführen. Und dieser kleine Gleisbert, so hat er in die Community getauft, der winkt hier mit seinen Blättchen und sagt, doch, wir können das noch.
Hold my beer.
Genau.
Ja, ich war total erstaunt, weil ich mir ehrlich gesagt auch, und das hat sicherlich auch was mit Bewusstsein zu tun, mir nie die Frage gestellt habe, warum stehen die Bäume in den Wäldern, wie ich sie hier kenne, im Oberbayerischen Alpenvorland, zumindest in einigen Wäldern, warum stehen die so total reih in Glied, als hätte, wie so eine Perlenkette, bis ich dann auch durch deine Arbeit erfahren habe, dass das natürlich so eigentlich gar nicht Natur ist, sondern dass man die dort so hingepflanzt hat. Gibt es in Deutschland überhaupt noch so richtige Urwälder?
Also richtige Urwälder nicht, wobei das auch gar nicht genau definiert ist, aber so Wälder, die viele Jahrzehnte in Ruhe gelassen wurden, die gibt es schon, die schützen wir auch in so einem Urwaldprojekt, wo sich auch schon ganz viele Privatleute mit, da kann man schon mit ganz kleinen Beträgen sich dran beteiligen, aber es gibt davon halt nicht mehr viel. Ne? Also im Bereich, ich würde mal sagen, unter 100 Quadratkilometer in Deutschland, so geschätzt, da gibt es gar keine Statistik dazu. Also von 114.000 Quadratkilometer Waldfläche in Anführungszeichen, sind vielleicht noch 100 einigermaßen intakt. Und denen geht's übrigens super gut. Also die sind gut durch die Klimakrise gekommen, da brummt das Leben. Das, was du beschrieben hast, dass diese Plantagen, ne, in Reihe und Glied, das ist Forstwirtschaft, wie sie in Deutschland so ungefähr seit 100, 150 Jahren betrieben wird. Davor hat man das ganz anders gesehen. Also davor war Forstwissenschaft auch viel demütiger und hat gesagt, Natur kann das besser als wir. So wurde das gelehrt, ne, auf den Spuren von Alexander von Humboldt, der ja sehr viele Zusammenhänge erstmals gesehen hat. Und dann ist so um 1922, kann man relativ genau festmachen, ist das gekippt. Da kamen Plantagenpäpste ans Ruder und auf deren Grundlage wird die auch bis heute gelehrt an den Hochschulen und Universitäten. Also ganz arrogant eigentlich, dass man sagt, ne, das kommt dann zu so Aussagen wie, der Wald kann ohne uns überhaupt nicht mehr überleben. Das ist schon sehr heftig.
Wahnsinn, was der Mensch für eine Hybris entwickelt.
Ja, man sagt, Leute, ne, also wir haben Wald überhaupt noch nicht verstanden. Wie kann man denn dann behaupten, dass man das selber besser macht als die Natur? Also wir kennen übrigens auch in Deutschland zigtausende Insektenarten noch nicht. Ne? Also ich bin ja doch häufiger Kritik ausgesetzt von der Forstlobby, nehme ich auch gerne auf mich. Und dann melden sich Leute aus der Wissenschaft und sagen, doch, das stimmt und wir haben noch ganz andere Infos. Da hat sich zum Beispiel mal ein Insektenforscher gemeldet und gesagt, dass selbst von ganz schmalen Sparten, wie zum Beispiel Gallmücken, in Deutschland geschätzt 2.000 bis 3.000 Arten noch nicht entdeckt sind, nur von Gallmücken. Also das ist eine sehr spezielle Sparte bei Insekten. Also möglicherweise Zehntausende von Insektenarten nicht entdeckt in Deutschland, geschweige denn Pilze. 90% geschätzt aller Pilzarten in Deutschland sind überhaupt noch nicht entdeckt. Also das heißt, wir wissen gar nicht, was die alle miteinander machen und die unterstützen sich, die helfen sich übrigens auch gegenseitig. Es gibt ganz, ganz süße Dinge, zum Beispiel von Bakterien, die Bäumen dabei helfen, sich zu erinnern an Trockenheitsstrategien. Und wenn die Bakterien zusammen mit Bäumen auftauchen, ohne dass die Bakterien in den Stoffwechsel eingreifen, dann können Bäume das auf einmal besser. Und man sagt, wow, also da gibt es eine Kooperation, eine Zusammenarbeit und wir Menschen sind da wie ein Elefant im Porzellanladen. Das ist auch nicht weiter schlimm, wenn wir uns dessen bewusst sind und sagen, okay, also wir nehmen wirklich nur hier und da mal was wir unbedingt brauchen, aber wir versuchen nicht, das besser zu machen als die Natur. Also das ist echt, das ist arrogant. Ne?
Ich habe letztes Jahr hier gesprochen mit Professor Philipp Benz von der TU München, der im Bereich des Myzel forscht. Und da ist man ja sicher nicht mal einig, ist das jetzt eine Pflanze oder ist das ein Tier? Und der Pilz ist ja auch ein enger Vertrauter des Baumes. Also das Myzel umspannt den ganzen Planeten und die Kommunikation, die auch unter den Bäumen stattfindet, in die ist auch der Pilz involviert, oder?
Genau, das ist das, was die Zeitschrift Nature schon 1997 als Wood Wide Web bezeichnet hat. Mhm. Also das heißt, das Internet des Waldes, wobei das natürlich viel mehr ist, weil da werden Stoffe transportiert. Das dient übrigens auch Bakterien als so eine Art Autobahn, die in solchen Pilzröhren sich dann von Baum zu Baum weiterhangeln. Also es ist irre. Auf ein Gramm Waldboden können bis zu 25 Kilometer Pilzfäden kommen. Und diese Pilze, denen spricht man auch eine Intelligenz zu. Man hat die lange zu den Pflanzen gezählt. Mittlerweile sagt man, es sind eher Tiere. Denen hat man ein eigenes Reich gegeben. Aber streng genommen sitzen sie auf demselben Ast der Evolution wie die Tiere. Das ist ganz nebenbei auch einer der Gründe, warum Pilzschnitzel so fast schmecken wie echte Schnitzel, weil das Eiweiß auch fast wie tierisches Eiweiß ist. Also das ist ein ganz faszinierendes Reich, wo wir auch noch nicht so ganz genau wissen, was machen die eigentlich da so genau.
Mhm. Diese Plantagen, von denen du gerade gesprochen hast, werden hauptsächlich dann für die Holzindustrie im Grunde genommen angepflanzt. Also, und wie lange braucht dann so ein Baum, bis er erwachsen ist und dann gefällt wird? Also oder geerntet, ist ja fast eine Ernte.
Ja, also es ist nicht nur fast eine Ernte, es ist wie ein Maisfeld in groß. Oder wir könnten sagen, das ist eine Massenbaumhaltung. Wirklich wie Schweine in so einem Riesenstall, so ist das hier mit den Bäumen auch. Diese ganzen Waldinteraktionen, die gibt es da kaum noch. Die sind alle gleich alt, die kommen alle aus Baumschulen. Das hört sich so nett an, aber ist wie so eine Ferkelzuchtanlage bei Schweinen, ist das eben auch für Bäume. Mit massakriertem Wurzelsystem kommen die schon raus, fern der Heimat. Das sind typischerweise Fichten, die eigentlich aus arktischen Regionen kommen. Und die sind dann so ungefähr, also bis die wirklich wertvollen Stämme erntereif sind, dauert das ungefähr 80 Jahre. Oder dauerte, weil die sterben ja jetzt massenhaft ab, weil die kommen ja aus der Arktis. Und wenn der Klimawandel, so wie bei uns jetzt schon deutlich zuschlägt, dann ist es endgültig zu warm und die sterben eben.
Noch ein kleines Off-Topic, was ja vielleicht kann ich ja dir auch noch an interessante, ich bin so ein Vernetzer, deswegen ich liebe das immer Menschen untereinander auch Geschichten zu erzählen. Ich habe letztes Jahr gesprochen mit Lukas Buchholz und der ist seit vielen Jahren, setzt er sich ein für die Kogi, das ist ein Naturvolk aus den Hängen Kolumbiens und die sind vor ein paar Jahren von deutschen Förstern nach Deutschland gebeten worden, um sich die Fichten anzuschauen und die wussten nichts über die Fichte und die haben dann irgendwann gesagt, der Baum ist krank, weil der gehört hier gar nicht hin. Der kommt aus dem hohen Norden und irgendjemand hat den hingepflanzt, aber der gehört hier nicht hin und deswegen stirbt der Baum. Und das fand ich so krass, als ich dann deine Arbeit gesehen habe. Ich dachte, ach guck mal, die Kogi, 4000 Jahre altes Volk, altes Wissen, ohne den ganzen Digitalisierungswahnsinn, in dem wir leben und Industrialisierung, aber das alte Wissen in ihren Zellen. Ist doch erstaunlich.
Finde ich auch. Ich habe ja einen neuen Studiengang initiiert, sozialökologisches Waldmanagement. Der ist 2024 an der Hochschule Eberswalde auch gestartet. Mhm. Und der beinhaltet unter anderem, dass man indigenes Wissen stärker berücksichtigt. Also deswegen ist es ein sehr schönes Beispiel von dir. Man muss nicht studiert haben, um Natur zu begreifen. Also Alexander von Humboldt übrigens, ne, den ich ja vorhin schon erwähnt habe, der wirklich irre viel gewusst hat, der hat sinngemäß gesagt, man muss Natur fühlen, ne, sagt einer der gebildetsten oder vielleicht der gebildetste Wissenschaftler seiner Zeit, hat ganz klar die emotionale Komponente reingebracht und da sind wir genau auf der Schiene. Ich sag mal ein anderes Beispiel, wir machen ja auch hier bei uns in der Waldakademie so Trainings für Waldbesitzende. Und die kommen hier rein und haben erstmal, wir müssen Holz ernten, der Betrieb muss sich so und so rechnen. Und hinten raus kommt meistens, es geht um Emotionen. Und ich kann mich an einen Fall erinnern, der kam aus Sachsen, der hatte nachher die Tränen in den Augen, weil der wollte eigentlich nur in Harmonie mit seinem Wald sein. Aber das Forstpersonal nimmt solch so etwas nicht ernst als Bewirtschaftungsziel. Ne? Man sagt, aber ich möchte einfach eins werden. Ich möchte meine Ruhe, ich möchte mich da erden. Ich will die Bäume nicht fällen. Ne? Und der hat sich das gar nicht getraut, das zu sagen. Und das finde ich, das ist auch in deiner Arbeit übrigens so wertvoll, dass Menschen sich einfach trauen, den eigenen Gefühlen wieder mehr Raum einzuräumen, auch der Natur gegenüber übrigens, auch die Interaktion zu spüren. Und auch das, du hattest es vorhin mal so ganz vorsichtig angedeutet, wie du bestimmte Sachen siehst und dass ich das möglicherweise anders sehe. Nee, gar nicht. Also ich bin nicht spirituell erzogen. Das tut mir echt leid. Weil das ist eine wichtige Komponente, das ist auch eine Art Sinn, ne, den wir dann nicht nutzen. Und das gibt uns Menschen doch auch so viel. Und also ich selber, ich musste zum Beispiel, meine Eltern sind sehr religiös, ich musste als Kind immer mit in die Kirche und als ich das nicht mehr musste, habe ich gedacht, so, Schluss, Ende aus, ne, nie wieder. Und auch die schulische Bildung war halt sehr konservativ wissenschaftlich und hat das Spirituelle völlig außen vor gelassen. Und das ist einfach eine wichtige Komponente von uns, mit der man Dinge einfach erspüren kann. Das ist ja letztendlich so ein bisschen das, was auch Waldbaden aufgreift. Da gibt es ja auch wissenschaftlich messbare Komponenten. Aber nochmal, man kann ja auch nicht alles messen. Aber was man messen kann, ist ja schon erstaunlich genug, dass wir, wenn wir Baumkommunikation einatmen, nämlich diese chemische Kommunikation, dass unser Blutdruck sinkt, dass wir uns entspannen, dass wir ganz offensichtlich, dass unser Körper sagt, hey, das ist schön hier, mir geht's hier gut. Also es ist nichts, was über den Kopf läuft, also zumindest nichts über den Verstand. Und der Teil fehlt. Und jetzt kommen wir nochmal zu den Indigenen zurück, die du gerade erwähnt hast. Das ist schön, wenn Menschen das intuitiv erfassen können. Und wir alle könnten das im Prinzip auch, wenn wir uns trauen würden, einfach mal unsere Gefühle zu artikulieren.
Ja, ich glaube, also es ist zumindest meine Theorie, die ich für mich so hingebastelt habe in den letzten Jahren, einfach aufgrund meiner eigenen Erfahrungen, dadurch, dass so viele Menschen, wobei ich da auch total bei dir bin, ich empfinde gerade, dass etwas Gutes passiert und dass sich auch was verändert, aber wir müssen halt auch ein bisschen dürfen geduldig sein und nicht immer gleich so quick fix und zack und innerhalb eines Jahres ist alles geheilt. Und ich beobachtet habe, was ich eingangs schon gesagt habe, dass mir die Verbundenheit zur Natur, das Bewusstsein fehlte, weil es mir für mich selber fehlte. Also ich war von meinen eigenen Emotionen einfach lange, lange Zeit getrennt. Und je mehr ich mit meinen eigenen Emotionen wieder in Kontakt kam, umso mehr konnte ich auch von außen wahrnehmen. Und ich glaube, das Problem, in Anführungsstrichen, was viele Menschen mit der Spiritualität haben, ist einfach die Tatsache, dass wir es gleichsetzen mit Religionen und natürlich auch meistens in der Schulzeit total versaut wurden, weil wir uns dachten so, oh Gott, es gibt überhaupt nichts Schlimmeres als Religionsunterricht und Sünde und hier Drohung und da Drohung und, aber dass sich das natürlich auch gerade ändert. Und für die Schamanen zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das wusstest, hat alles ein Bewusstsein. Jeder Stein, auf dem wir sitzen, hat ein Bewusstsein.
Ja, also das ist was, wo ich zum Beispiel jetzt hier aus meiner konservativ-wissenschaftlichen Ecke sagen würde, also bei Nichtlebendigen würde ich Stand heute nicht mitgehen, aber ich würde nicht sagen, das gibt es nicht, sondern das ist für mich einfach nicht greifbar, sagen wir es mal so. Aber nochmal, ich wünschte mir oft, ich könnte spiritueller sein, aber das kann man nicht erzwingen, ne, sondern man kann es trainieren. Das kann man, glaube ich, schon. Dazu brauchen wir allerdings Zeit, ne? Und die muss man sich dann auch nehmen. Da sind wir wieder mit dem Thema Achtsamkeit. Also läuft ja alles in dieselbe Richtung und wir wissen intuitiv eigentlich alle, ja, da müssten wir alle ein bisschen mehr tun oder ich auf jeden Fall. Weil das gibt einem so viel. Das relativiert auch einiges. Ne? Es geht gar nicht, also relativieren und Fatalismus sind ja zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber die ganzen schrecklichen Dinge, die auf dieser Welt passieren, also ich finde, man sollte die schon wahrnehmen, aber auf der anderen Seite sollte man auch wirklich im Hier und Jetzt bleiben. Ne? Und das, wenn die äußeren Umstände das zulassen, und in unserem Kulturkreis ist es zumindest für die meisten Menschen so, dass das geht, dass man auch dankbar ist für das, was ist, dass man eben auch die kleinen Sachen wahrnimmt. Wir kommen zu dem Garten, wir kommen zu den Zimmerpflanzen, die wir vorhin schon mal thematisiert haben, dass da was stattfindet. Ne? Wir sind nicht alleine. Also auch mit unseren Problemen sind wir nicht alleine. Ne? Und da draußen oder auch da drin arbeiten ganz, ganz viele Mitgeschöpfe an Lösungen, aber auch an Harmonie. Und das übersehen wir über die Trumps und Musks und wie die alle heißen dieser Welt ganz schnell, dass da wirklich ja auch ganz viel Liebe und ganz viel andere Dinge sind. Und ich würde mir eine kräftige Scheibe davon wünschen, aber ich habe da meinen Weg noch nicht so ganz gefunden.
Hat ja ein bisschen Zeit auf diesem Planeten.
Ja,
Du hast gerade schon Waldbaden angesprochen. Mittlerweile findet man irre viele Einträge auch zum Thema Waldtherapie. Also das heißt, auch in der Psychologie ist der Wald mittlerweile angekommen. Man stellt fest, Menschen entspannen dort, das autonome Nervensystem geht in positive Resonanz, Angststörungen, Depressionen, all das wird behandelt. Kommen Psychologen auch auf dich zu und sagen, Herr Wohlleben, wie können wir das irgendwie mehr integrieren? Haben Sie Tipps für uns etc.?
Also es gibt immer mal wieder Kontakte. Ich hatte auch, der Name ist mir jetzt entfallen, von Psychologists for Future. Da ging es auch um den Begriff Klimadepression, solche Dinge, ne? Wie geht man mit Zuversicht in die Zukunft? Aber in Bezug auf therapeutische Ansätze, also wie gesagt, es gibt immer wieder Gespräche dazu, aber einen konkreten Ansatz, was machen wir da? Machen wir da mal was zusammen? Das noch nicht.
Okay. Welche Menschen kommen zu dir in die Waldakademie? Sind es nur Waldbesitzer oder?
Nein. Also das Waldbesitzen sind eigentlich die wenigsten in dem Zusammenhang.
Wer besitzt auch schon einen Wald?
Also naja, das sind in Deutschland so ungefähr 2 Millionen Menschen, immerhin. Ne?
Ah, krass, also
das ist, dann wäre dann jeder und jede 40. Das ist schon was.
Nicht wenig.
Ne? Ja. Nee. Also ganz genau weiß man es aber auch nicht. Und aber das sind meist, also es ist ganz unterschiedlich. Das können Leute sein, die was über Flechten und Moose lernen wollen oder über Vogelstimmen oder sonst was. Also, es kann aber auch sein, also Waldbaden zum Beispiel gibt es hier auch. Können aber auch sein, Dinge zum Geheimleben der Bäume oder was wir haben, dass Menschen Waldhüter oder Waldhüterinnen werden wollen. Also sie wollen aktiv werden in Sachen Waldschutz. Dazu gibt es mittlerweile auch eine Reihe von Online-Seminaren, weil halt die Eifel ist nicht sehr zentral. Warst du schon mal in der Eifel?
Nicht bewusst.
Ja, also unbewusst wahrscheinlich auch nicht. Der hat durchgefahren vielleicht, genau. Das meintest du vielleicht damit. Die Eifel ist übrigens das dünn besiedelste Gebiet Westdeutschlands, also wirklich ganz, ganz dünn besiedelt. Sehr viel Wald und hat die beste Luft in Deutschland. Der Guardian hat letztes Jahr mal eine Karte rausgebracht. Und da sieht man, dass hier wirklich mit Abstand die sauberste Luft in Deutschland ist, weil wir halt Richtung Atlantik, Nordsee, da kommen die Ardennen, Belgien, da ist nicht mehr viel, kommt ganz saubere Luft rein. Aber es sind hier wenig Leute, das macht aber gar nichts, weil dann für unsere Aktionen, die wir hier machen, hat man den Wald praktisch für sich. Also du kannst hier den ganzen Tag wandern und triffst im Wald niemanden, was ich finde auch ab und zu mal erholsam ist.
Absolut, absolut. Und wir haben in Oberbayern hier den Ebersberger Forst. Der ist ja auch recht riesig, aber ich glaube auch teilweise eher eine Plantage als natürlich gewachsen. Und wenn du da so 300-400 Meter reingehst, ist auch kein Netz mehr. Also es ist wunderbar. Du kannst das Handy gleich im Auto lassen, weil da geht einfach nüschte. Die Bäume schirmen alles ab.
Da haben viele Leute übrigens schon Angst. Also wir haben das mal in Schweden gemacht, meine Frau und ich, so eine Woche auf dem Kungsleden da irgendwo, ne, im Gebirge, da hast du dann auch kein Handyempfang. Ja, wenn ihr euch mal ein Bein brecht oder sonst irgendwas. Also, hey, das kannst du genau. Kannst du auch bei dir im Ebersberger Forst oder bei uns hier in irgendeinem tiefen Tal, da hast du auch kein Handyempfang. Da könnte das theoretisch genauso passieren. Also die Sorge, wir sind nicht jederzeit mobil erreichbar oder können nicht sofort jemand anrufen. Also ich meine, wir gehen mal 20, 30 Jahre zurück, da war das ja der Normalfall.
Ja.
Also, aber das ist mittlerweile schon so eine Sorge, hey, ich verliere die Verbindung, das ist lebensgefährlich. Das ist schon ein bisschen schade. Ne?
Ja. Du hast gerade erwähnt, du warst mit deiner Frau in Schweden. Ich weiß nicht, ob es auf dieser Reise war, aber ich habe gesehen, oder jeder auch, der deine Verfilmung gesehen hat, der Film ist ja das Buch ist ja seit 2020 auch als Dokumentation auf den bekannten Streaming-Kanälen anzuschauen. Wirklich sehr empfehlenswert und auch sehr berührend. Du hast in Schweden die älteste Fichte der Welt besucht, die geschätzt ja 9500, knapp 10.000 Jahre auf dem Buckel hat. Apropos Gefühle, wie hast du dich in dem Moment gefühlt?
Interessanterweise jetzt, also schon berührt, aber nicht so wow.
Ja, man denkt, die ist so dann, boah, das muss ja so ein 400-Meter-Baum sein, aber es ist ja doch eher so ein Mannschgall, ne?
Ja, also ich wusste schon, was mich da erwartet, so arm, dick, 5 Meter hoch und sieht eher aus wie ein Gebüsch, ne? Also das war mir schon bekannt, dass das jetzt nichts Imposantes ist, was ich persönlich aber gar nicht schlimm finde. Das ist übrigens was Ähnliches, ich habe auch mal die Berggorillas in Ruanda besucht, da ging es mir ähnlich. So Sachen werden gehypt. Ich bin jetzt niemand, der Rekorde anbetet. Sagen wir es mal so. Mhm. Also das von mir aus kann das auch irgendwas ganz anderes sein, solange ich mich in das Wesen reinversetzen kann. Das kann ein schöner Salamander sein, der bei uns im Regen über die Einfahrt wuselt. Da muss man bei uns immer aufpassen, dass man da keinen überfährt. Also diese älteste Fichte der Welt, also ja, rational, wow, irre alt, was ist da alles schon gelaufen? Ne? Aber in dem Augenblick ist das für mich ein Baum, einsamer Baum im Gebirge. Mhm. Also ich bin jetzt keiner, der dann von Gefühlen überwältigt in Tränen ausbricht. Weil das ist für mich eine Zahl. Ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Weil ja, das sind, wir Menschen jagen ja nach Rekorden. Also besonders große Bäume, besonders alte Bäume oder besonders kleine Bäume. Also alles, was so völlig aus dem Rahmen fällt, das bewundern wir. Das ist mir irgendwie noch nie gelungen. Also frag mich nicht, warum.
Was war denn das Imposanteste, was du über Bäume erfahren oder gelernt hast oder erlebt hast mit Bäumen?
Also das Imposanteste, also ich erfahre eigentlich ständig irgendwelche imposanten Sachen. Und in dem Augenblick ist das halt für mich immer das Imposanteste. Also im Augenblick ist es tatsächlich das Sehvermögen, wo ich denke, okay, also wenn bei uns unsere heimischen Bäume, wie Birken zum Beispiel, wenn die Augen in den Blättern haben, dann möchte ich wissen, was sehen die. Und ich finde den Gedanken einfach verrückt, dass die mit hoher Wahrscheinlichkeit scharf sehen. Und da eröffnet sich auf einmal in der Fantasie wieder eine ganz neue Welt, weil bisher haben wir immer gedacht, okay, ja, Photosynthese, Licht oder dass die Blätter irgendwie nach dem Licht ausrichten können. Aber und dass die Reizverarbeitung, auch das hat die Uni Bonn an Versuchen festgestellt, bei Pflanzen in den Wurzelspitzen stattfinden, also da, wo Charles Darwin eben das Gehirn schon verortet hat vor 140 Jahren. Das ist jetzt nochmal experimentell bestätigt worden, dass die Reizverarbeitung da unten stattfindet. So, also das heißt, der Baum sieht da irgendwas mit übrigens Millionen Augen, auch das ist ja schlecht vorstellbar, die er dann übrigens im Herbst auch noch abwirft mit den Blättern. Und das ist so eine eigene Welt.
Wenn du eine neue Brille kauft fürs
nächste Jahr. Ja, genau. Ich denke, wow, ja genau, vielleicht gibt es auch kurzsichtige Bäume, keine Ahnung.
Abgefahren. Ja. Glaubst du, dass sie dich erkennen, wenn du in deinen Wald kommst morgens?
Das glaube ich nicht. Also das weiß ich natürlich nicht, weil die Frage ist ja, was wollen die sehen? Also wollen die zum Beispiel sehen, oh, da kommt ein Reh, das kann irgendwie rumknabbern, das mag ich nicht, da mache ich mich mal schwer verdaulich. Also das können Bäume sich schwer verdaulich machen. Die können zum Beispiel Rehspeichel erkennen, wenn ein Reh reinbeißt. Das hat, glaube ich, waren das Uni Leipzig festgestellt.
Und dann schütten die gewisse Chemikalien aus, oder?
Ja, genau, da machen die sich schwer verdaulich, ne? Dass die Rehe dann, keine Ahnung, Bauchschmerzen oder Dünnpfiff kriegen und das sein lassen. Aber ob die Menschen schon auf dem Schirm haben, gut, der Mensch ist ja schon seit der Steinzeit mit der Axt kräftig am Rumfuhrwerken und es gibt durchaus Pflanzen, die sich ja schon angepasst haben. Es gibt zum Beispiel, ich glaube in Kanada oder wo habe ich mal gelesen, eine Pflanze, die imitiert menschlichen Schweißgeruch mit den Blüten, damit Moskitos in der irrigen Annahme, sie könnten da eine Blutmahlzeit haben, die halt bestäuben. Wäre übrigens auch ein schöner Strauß zum Valentinstag.
Mhm, yummy. Wahnsinn. Unglaublich. Also sprich, du lernst auch immer wieder was dazu auf deiner langen Reise, die ja auch schon früh begonnen hat. Du bist mit 6 schon, hast du schon eine tiefe Verbundenheit zur Natur in dir gespürt.
Ja, also da wollte ich schon Naturschützer werden und habe auch selber geforscht, weil mich das einfach interessiert hat. Damals eher auf Tiere fixiert und habe dann nach der Schule halt zufällig einen Zeitungsartikel in die Hand gekriegt, dass die Forstverwaltung für einen internen Studiengang Bewerberinnen und Bewerber gesucht hat. Da habe ich gedacht, okay, Förster ist sowas wie End. Herr der Ringe war damals ja auch schon gerade als Buch groß im Mode in Deutschland, habe ich auch als Schüler schon gelesen. Da, super, sowas machst du. Und das hat sich mir hinterher herausgestellt, dass Förster doch eher sowas wie ein Baummetzger ist. Und dann habe ich einfach nach Wegen gesucht, wie kann ich Wald schützen als Förster. Ne? Und so hat sich das so ein bisschen durchgeschlängelt bis heute.
Ich habe dich sagen hören, wir nennen es Naturschutz, aber eigentlich wollen wir nur uns selber schützen. Wie ist das gemeint?
Ja, also die Natur braucht uns ja nicht. Das ist ja schon ein uralter Werbeslogan. Ich weiß gar nicht, wer den mal in die Welt gesetzt hat. Und genau so ist es. Also wir sind eine Episode. Ich liebe übrigens den Gedanken, dass irgendwann in 100 Millionen Jahren eine intelligente Spezies, die hier auf der Erde rumkriecht, läuft, keine Ahnung was, auf jeden Fall archäologische Untersuchungen macht und entdeckt dann, sagen wir mal, in 10 Meter Tiefe ein 1 Millimeter dickes Plastikband, also eine Plastikschicht und denkt dann, was zur Hölle war das? Also wir sind eine Episode. Also wir können hier eh nichts festhalten. Natur wird uns überleben, auch Wälder werden uns überleben. Wir nehmen leider eine ganze Reihe von Tier- und Pflanzenarten mit auf unserem Weg, die dann nicht mehr wiederkehren. Aber das wird sich im Laufe der Jahrmillionen alles wieder berappeln. Da habe ich überhaupt keine Bedenken. Und wenn man es dann mal runterbricht, ist es letztendlich für uns wichtig. Wie gehen wir mit uns um? Die Natur ist ja ein Spiegelbild. Also wenn wir mit Mitgeschöpfen hässlich umgehen, nur dann gehen wir mit uns selbst auch unachtsam um. Also auch mit unserem eigenen Körper und Geist. Und wir gehen übrigens auch mit Mitmenschen anders um. Es ist ja kein Zufall, dass besonders rechtsgerichtete Parteien und Personen nicht nur mit Mitmenschen schlecht umgehen, sondern auch mit der Umwelt. Das ist nämlich eins. Ne? Also ist Respekt, Empathie, das kann man ja nicht, sagen wir mal, für Schweine und für Bäume haben, aber nicht für Mitmenschen. Also das ist ja eine Haltung. Und die tut am allerwenigsten gut den Personen, die so sind. Also ich glaube zum Beispiel auch, dass so ein Donald Trump kein wirklich glückliches Leben führt. Also wenn der mal die Chance hätte, und das wünsche ich selbst so einem Menschen, dass er irgendwann mal im Alter von 90 das nochmal reflektiert, was habe ich da eigentlich gemacht, dann würde ich, glaube ich, Mitleid empfinden, weil wenn der so intelligent ist, dass er das sauber reflektiert, dann wird er sehen, was er da für Fehler begangen hat. Und die kann man dann natürlich nicht mehr gut machen. Ne? Und das, darum geht's eigentlich, dass man die Zeit hier auf dieser kleinen Kugel für sich sinnvoll nutzt, was immer der Sinn des Lebens ist für eine Einzelperson. Da kann man ja gar keine Pauschalantwort geben. Ne? Aber wenn man das merkt, dass man seine Zeit nicht sinnvoll genutzt hat, und das heißt übrigens nicht so viel wie möglich machen, das wird ja auch häufig verwechselt. Ich muss, wir haben zum Beispiel Bekannte, die haben so eine Art Bucketlist und arbeiten die ab. Ich muss da und da.
Was ist ein Stress?
Ja, aber ich denke, nee, ich gucke zum Beispiel jetzt hier aus dem Fenster raus und freue mich einfach. Das ist einfach schön. Ne? Ich genieße den Tag und ich genieße unser Gespräch jetzt gerade und möchte nicht durchs Leben hetzen. Also lange Rede, kurzer Sinn, sind wir überhaupt drauf gekommen. Wir müssen die Natur nicht für die Natur retten. Das schafft die schon selber. Sondern für uns, weil wir da mittendrin sitzen und ohne Natur gar nicht überleben können.
Gibt ein sehr schönes Zitat von Gandhi, das lautet, du und ich, wir sind eins, ich kann dir nicht wehtun, ohne mich zu verletzen.
Top, ne? Sehr schön. Kannte ich nicht, trifft's aber genau, ja.
Ja, und das betrifft natürlich auch jede Pflanze, mit der wir leben. Die Frage muss ich dir natürlich stellen, sprichst du denn mit deinen Pflanzen? Ich sehe im Hintergrund, da ist auf jeden Fall was Grünes.
Ja, also ich mache das nicht, weil ich nicht glaube, dass die mich verstehen. Und du siehst es schon, ich weiß das nicht. Ne? Aber ich glaube nicht, dass sie das verstehen. Wobei die, glaube ich, schon merken, dass ich da bin. Also das merken die. Da hatten wir übrigens, das war im New Yorker Botanischen Garten, da hatte ich mal einen Vortrag. Da hat die Leiterin, war das die Leiterin oder die Leiterin des Orchideenhauses, ich weiß gar nicht mehr, die hat mich da durchgeführt. Und die erzählte mir von Orchideen, die schießen ihre Samenpakete ab, wenn jemand vorbeigeht. Also die, und zwar nicht berührt, sondern einfach nur vorbeigeht. Also sie spüren das, wenn sich jemand vorbei bewegt. Und ich dachte, okay, das ist doch mal cool. Du hast vorhin auch sowas in der Art erwähnt, Untersuchung oder diese Erfahrung, dass Pflanzen das merken, wenn die Besitzerinnen und Besitzer wieder nach Hause kommen, schon vorher. Ne? Also wie weit das geht, weiß ich nicht, aber da haben wir zumindest mal auf die kurze Entfernung einen Nachweis, dass Pflanzen sofort reagieren, wenn sie eine Annäherung spüren, auch schon auf Meter Entfernung. Und da ist immer Interaktion. Also ich persönlich spreche nicht mit den Pflanzen, aber ich nehme sie bewusst war als ein bewusstes Wesen. Das ist viel näher komme ich persönlich da nicht dran.
Dieses Phänomen, ob die Pflanze merkt, dass der Besitzer nach Hause kommt, das beobachtet man ja tatsächlich bei Haustieren. Also jeder Mensch, der einen Hund oder eine Katze hat und vielleicht in Beziehung oder in Familie lebt, der kennt dieses Phänomen, dass der Hund sich plötzlich irgendwie vor die Wohnungstür legt und 10 Minuten später kommt der andere rein. So, also irgendwie, es ist ja diese Theorie vom morphogenen oder morphogenetischen Feld. Und ich könnte mir vorstellen, also da bin ich bei dir, ich weiß es nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass das bei Pflanzen vielleicht ähnlich ist. Ich habe allerdings auch, ich habe ein Einblatt. Dieses Einblatt habe ich 1993 nach meinem Abitur, als ich zu Hause ausgezogen bin, für 1,25 Mark in einem Plus-Supermarkt gekauft. Und dieses Einblatt begleitet mich seit 1993. Ist natürlich riesig mittlerweile. Und vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren habe ich gedacht, ich tue dem Einblatt was Gutes und topfe es um. Und es war großer Stress für die Pflanze. Und ich habe gedacht, ich verliere sie. Also sie hat sich halbiert und es war schlimm. Es hat mir wirklich fast das Herz gebrochen. Dann bin ich in den Gartenbaumarkt und da war eine Frau, die tickte ähnlich wie ich und sagte, oh nein, hat sie Stress bekommen? Und ich kämpfte wirklich mit den Tränen. Und jetzt aber, nach 5 Jahren, ich will nicht wieder sagen, sie ist komplett wieder die Alte, aber sie steht wirklich wieder voll in ihrer Kraft. Und das hat mir so gezeigt, wie lange die Dinge auch einfach brauchen, bis sich auch so ein Lebewesen, und das ist ja für den Wald dann genau dasselbe, bis sich so ein Lebewesen, wenn man ihm so ein bisschen Unterstützung bietet, erholt von dem Stress. Vielleicht hätte sie es auch komplett ohne mich geschafft, ist ja auch möglich.
Das weiß ich nicht. Also, aber der Punkt ist beim Umtopfen, wenn die, und das ist ja so, dass die Wurzelspitzen das Pflanzenhirn sind. So,
ja, genau.
Und Wurzeln hassen Licht. Wurzeln sind 20-mal lichtempfindlicher als das menschliche Auge, weil sie natürlich nicht aus der Erde raus wollen. Das ist ja wie bei unserem Gehirn auch. Das möchte auch nicht an die frische Luft. Und wenn du die umtopfst und da werden vielleicht auch noch Wurzeln beschädigt, das kommt ans Licht, das kommt zur Austrocknungserscheinung. Das ist extremer Stress für Pflanzen, extremer Stress. Und ich weiß nicht, ob du das gemacht hast. Manche Leute ziehen ja so die Wurzeln aus dem Ballen nochmal so ein bisschen raus zum Auflockern. Ja, alles nicht gut. Und das Wurzelsystem, das Gehirn deines Einblatts hat definitiv Schaden genommen, weil, das sieht man eben an dem oberirdischen Teil, der ist ja dann nicht mehr richtig versorgt worden. Obwohl das Ernährungsorgan ist. Also sofort ein Spiegelbild, da unten passiert irgendwas. Und wenn wir jetzt mal, wir vergleichen das mal so ganz weit entfernt mit einem Schlaganfall bei Menschen. Auch das kann ja sehr, sehr lange dauern, bis man sich davon erholt, sofern das überhaupt möglich ist. Und das machen Pflanzen natürlich auch durch. Und wir gehen, das tut mir wirklich manchmal leid, wenn ich sehe, diese Pflanzendekorationen, ne, gerade so jetzt in der vergangenen Weihnachtszeit war das ja so, dass die, da gibt's ja übersprühte kleine Bäumchen oder Erika-Gewächse, die ne, mit irgendwelchen Glitter dekoriert sind, die werden irgendwo reingesetzt und hinterher in die Mülltonne geschmissen. Und man denkt, würde man das auch mit Meerschweinchen machen, indem man so eine Weihnachtsmannmütze aufzieht, setzt sie ins Fenster und danach kommt sie in die Biotonne, ne? Das würde man ja nicht machen. Aber mit Pflanzen und sagt, ah, das ist ja was ganz anderes. Da würde ich mittlerweile sagen, nee, da gibt es in der Funktion und auch in der Wertigkeit des Lebens grundsätzlich keinen Unterschied.
Gehe ich zu 100% mit. Hätte ich vor 5 Jahren, deswegen, es ist ja auch, wir dürfen ja auch erwachsen werden und uns weiterentwickeln und die Menschen, die diesen Podcast hören, die sind sowieso auf dem Weg in ein höheres Bewusstsein und ich glaube, da verdreht jetzt keiner genervt die Augen. Ist auch genau meine Erfahrung. Ich bin natürlich eine Frau, klar spreche ich mit meinen Pflanzen, ist ja klar. Und ich habe mal gehört, das war ja schon gerade ein mega Lifehack, den du uns da mitgegeben hast. Das heißt, umtopfen eher in der Dunkelheit? Um ihnen zumindest den Stress des Lichtes zu ersparen?
Ja, oder halt schnell. Ne? Also nicht in der prallen Sonne, das sollte man auf gar keinen Fall machen. Nicht länger als 10 Minuten raus. Ne? Also dann gibt es schon erste irreversible Schäden. Weil nochmal, also keine Pflanze der Welt will jemals die Wurzeln ans Tageslicht haben, was ja in der Natur auch seltenst passiert, außer so ein Baum wird mal vom Wind umgeschmissen. Ne? Also äußerst vorsichtig umgehen, Wurzeln bitte nicht beschneiden. Ne, oft wird man sagen, da stehen ein paar Wurzeln, ja, schnipp, schnapp, schnipp, schnapp. Ja, man schneidet dann am Hirn rum, das ist auch ungünstig. Und wenn man die Möglichkeit hat, Pflanzen im Garten zu ziehen, dann, wenn es geht, direkt aus dem Samen, weil das Wurzelsystem halt dann ganz ungestört sich entwickeln kann, weil im Topf, also wenn man Topfpflanzen in den Garten dauerhaft rauspflanzt, die werden nie ein richtig ausgebreitetes Wurzelsystem kriegen. Das merkt man übrigens bei einjährigen Pflanzen. Die holt man natürlich dann im Herbst wieder raus, ne, weil die dann, wenn die verblüht sind, absterben. Aber wenn man die rauszieht, dann zieht man die häufig in Topfform wieder raus. Ne? Also die haben gar kein dolles Wurzelsystem entwickelt. Also auch da ist, ich würde mal einfach das so zusammenfassen, das Stichwort sollte lauten artgerechte Pflanzenhaltung.
Jetzt lass ich mich noch hinreißen, dich auf eine Frage einzuladen, die auch überhaupt nicht wissenschaftlich ist, aber die mich wahnsinnig fasziniert. Denn ich habe mich schon mehrfach beschäftigt mit diesen sogenannten Koinzidenzen zwischen Natur und unserem Körper. Also zum Beispiel, dass das Gehirn die Form einer Walnuss hat. Das finde ich Wahnsinn. Also gerade mit den Omega-3-Fettsäuren und so, die ja fürs Gehirn so essentiell sind. Und ist es nicht erstaunlich, dass unsere Lunge die Form im Grunde mit all ihren kleinen Verästelungen, die da aufgehen, wenn sie eine gesunde Lunge ist natürlich, die Form eines Baumes hat und dass der Baum gleichermaßen die Lunge dieses Planeten ist?
Also auch da muss ich nur sagen, weiß ich nicht.
Sehr clever.
Ja, aber ich würde mal einen kleinen Seitenabschweifer machen Richtung Quantenphysik, die ich übrigens bis heute nicht verstanden habe, obwohl ich mir da ein Buch für Dummies besorgt habe und immer noch nicht richtig verstanden habe.
Aber du weißt ja, wer behauptet, die Quantenphysik verstanden zu haben, hat sie nicht verstanden.
Ah, okay, gut. Da bin ich schon mal beruhigt. Aber ist einzelne Phänomene daraus, ne? Also zum Beispiel diese Photonenabweichung, ne? Also wenn man zwei Photonen, also wie das genau funktioniert, kann ich nicht erklären, aber auf jeden Fall, die sind waren vorher zusammen, weit voneinander entfernt. Man spiegelt eins, das andere weicht, egal wie weit es weg ist, in Echtzeit mit ab. Widerspricht ja allen gängigen Theorien zur Lichtgeschwindigkeit. Also da gibt es anscheinend irgendeine Verbindung über Raum und Zeit hinweg. Und wenn das bei Photonen funktioniert, wirklich bei sehr kleinen Teilchen oder Wellen, je nachdem, wie man es formulieren möchte, aus diesen Teilchen besteht ja letztendlich alles. Warum soll das in größeren Maßstäben nicht funktionieren? Und das sind ja Dinge, dass man zum Beispiel, also meine Frau hat sowas auch schon erlebt, als ihre Großmutter gestorben ist in Spanien, dass sie in dem Augenblick dran gedacht hat, obwohl sie lange nicht dran gedacht hat, dass es da irgendwelche Verbindungen gibt. Also das ist was, wo ich sage, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Und das geht ja schon auch in dieselbe Richtung. Ne? Das alles auserklären wollen, das geht nur, wenn man A, alles weiß und B, alles verstanden hat. Und wir haben ja gerade schon mal Einigkeit erzielt, dass bei der Quantenphysik, und das ist ja nur ein winziger Ausschnitt der Naturbetrachtung, dass selbst da das eigentlich gar nicht verstanden werden kann.
Mhm. Lieber Peter, also, toll. Ganz, ganz toll. Ich, wie gesagt, hatte mich sehr gefreut auf diesen Austausch mit dir und ich wurde nicht enttäuscht. Ich finde, du machst eine fantastische Arbeit und hast hier zu der Zeit, in der wir leben, auch wirklich eine sehr bedeutsame Rolle, die du mutig annimmst und deine Aufgabe hier erfüllst, die eine große ist. Was kann jeder von uns tun für den Wald, für die Natur, für die Pflanzen bei uns zu Hause, jetzt sofort auf der Stelle?
Also auf der Stelle erstmal ein Aufkleber auf dem Briefkasten, keine unverlangte Werbung. Ne? Diese ganzen Werbezettel da, das sind schon allein 38 Kilo pro Kopf und Jahr, macht ungefähr 10 Millionen Bäume, die dann stehen bleiben können. Dann weniger Fleisch essen, also ich selbst esse gar keins mehr schon seit Jahren, aber Fleisch ist der Haupttreiber des Klimawandels, der Haupttreiber der Entwaldung global, wird in Deutschland ungern diskutiert, ist so ein bisschen wie Waffen in den USA, aber da kann man tatsächlich jeden Tag auf dem eigenen Teller Waldschutz betreiben, wenn man mag. Ne? Also nochmal, es geht darum, jetzt nicht das ganze Leben radikal umzustellen, aber hier und da kann man ja schon mal mit sowas anfangen. Das sind kleinere Sachen. Wer noch mehr weitergehen möchte, kann mal nach einer Waldbürgerinitiative schauen und in der eigenen Kommune zum Beispiel mal ein bisschen Waldpolitik mit beeinflussen. Und da muss man keine Expertin und kein Experte sein. Es geht ja darum, wir brauchen mehr Raum für unsere Mitgeschöpfe. In Deutschland gestehen wir den aktuell 0,8% der Fläche zu. Auf allem anderen manipulieren wir, wo wir sagen, das ist ein bisschen egoistisch, das dürfen mehr sein. Dazu gibt es auch internationale Vereinbarungen, dass es Richtung 10% geht. Und da kann man, wenn man mag, sich engagieren. Und ansonsten erstmal mit dem Aufkleber auf dem Briefkasten anfangen.
Ist das nächste Buch schon in der Mache?
Das ist in der Mache, darf ich aber noch nicht verraten.
Wie viele hast du geschrieben bisher?
40 bisher.
Also 40?
Waren auch Kinderbücher, dann auch Ratgeber, alles Mögliche. Also es macht halt einfach Spaß und dazu gebracht hat mich meine Frau, ich wollte das nämlich nie machen. Die hat immer gesagt, Mensch, schreib das doch mal auf, jahrelang. Und irgendwann habe ich gesagt, na gut. Und dann, schwupps, sitzen wir schon hier.
Bist ja Anselm Grün auf den Fersen und Stephen King, glaube ich, der hat auch eine ähnliche Biografie, auf die er zurückblicken kann. Peter Wohlleben, es war mir ein Vergnügen. Vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch. Alle Links zu dir, zu deiner Waldakademie in den Shownotes unter dieser Folge und wir freuen uns auf viele tolle Bücher noch von dir, viel Wissen, das du in die Welt trägst und viele spektakuläre Erkenntnisse über unsere Mitbewohner hier auf diesem schönen Planeten.
Ja, vielen Dank, Katja. Hat einen Riesenspaß gemacht, hier dabei zu sein.
Großes Dankeschön zum Schluss wie immer an euch, ihr Lieben, dass ihr diesen Podcast hört, dass ihr diesen Podcast teilt und ja, wer weiß, vielleicht hat diese Folge ja auch bei euch im Bewusstsein eine kleine Veränderung herbeigeführt und ihr schaut eure Pflanzen, wenn ihr heute nach Hause kommt, doch nochmal aus einem anderen Blickwinkel an. Dieser Podcast soll niemals missionieren und auch nicht den Zeigefinger erheben, sondern er soll nur neue Perspektiven öffnen und jede Menge Inspiration geben. Und ich werde auch weiterhin mit meinen Pflanzen sprechen. Nächsten Freitag geht es weiter. Dann treffe ich die Paar- und Familientherapeutin Anouk Bindels. Anouk lebt in Holland und ich habe sie im Rahmen des Find Your Flow Festivals im vergangenen November in Basel spontan zum Interview geladen. Denn wir beide teilen ein Herzensthema und das ist das Thema Trauma. Anouk hat als Therapeutin selbst eine lange Geschichte von Traumaheilung hinter sich, die sich bei ihr besonders körperlich mit sehr, sehr schweren und auch lebensbedrohlichen Diagnosen gezeigt hat. Wir sprechen über ihre Geschichte und wir sprechen darüber, was ihr auf ihrem Heilungsweg geholfen hat. Also, bis nächsten Freitag. Bleibt bis dahin wie immer zuversichtlich, bleibt gesund und stets neugierig. Bis dahin. Tschüss.
Get happy. Bewusster leben. Zufriedener sein. Von und mit Kati Kleff.